Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Philosophie, wir sind philosophische Freunde und wir werden gemeinsam, das ist auch mein Anliegen, hier durch diese Zeit gehen und die Unwägbarkeiten, die werden wir meistern. Dessen bin ich mir sicher. Wir haben heute die zweite Saison, die jetzt beginnt mit dem Frühjahrs- und Sommersemester. Also das grundsätzliche Thema unserer Veranstaltungsreihe in diesem Sommer, die zweite Moderne und die Entwicklung bis zur dritten Moderne. Wir sind im letzten Semester von der Antike, von der antiken Demokratie hergekommen und ich habe versucht, diese Entwicklung in dem Dreischritt von Clangesellschaft, Feudalgesellschaft und demokratischer Entwicklung darzustellen. Wo wir geendet haben am Schluss, das war der Beginn der Renaissance. Ich will Ihnen jetzt zunächst mal eine Einleitung machen über den Zusammenhang von zweiter und dritter Moderne, dann über Welt und Geist und Gott, dieses Problem Ding Existenz, Substrat und Substanz und am Ende über Demokratie. Meine Damen und Herren, meine Grundthese ist, der demokratische Mensch ist schwach geboren, um in der Demokratie als Eigentümer stark und durch seinen Eigensinn frei und souverän zu werden. Diesen Grundsatz der neuen Anthropologie möchte ich Ihnen im Laufe dieses Semesters immer wieder in Erinnerung rufen und ich möchte Ihnen auch strukturell die Grundidee erläutern, die hinter der Kulturtheorie steht, die ich Ihnen hier ja auch präsentiere, die auf Sokrates zurückgeht. Das wissen Sie, ich bin ja Sokratiker und die Sokratiker wissen, dass sie nicht weise sind. Sie also die Zukunft nicht wissen. Synoida emautos sophos on heißt in der Original, also in der richtigen Übersetzung von Fuhrmann, heißt es, ich weiß, dass ich nicht weise bin, nicht? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mit diesem Nicht-Weise-Sein hat der Mensch natürlich sowohl eine Tür aufgestoßen als eine Tür zugemacht. In dem Augenblick, wo er nach den Weisen sucht, lässt er sich auf ein Entlastungssystem ein. Das ist am Ende das System der göttlichen Weissagung und dass man also sich die Zukunft von der Religion erhofft. Die sokratische Revolution, das heißt die Trennung von Religion und Philosophie, beginnt oder begann an der Stelle, wo Sokrates darauf bestanden hat, dass die Orakel nicht in der Lage sind, die Zukunft vorherzusehen. Dieses ist ein Gedanke und Einschnitt. Hegel nennt ihn die Geburtsstunde des menschlichen Geistes überhaupt, der Freiheit und des an sich selbst Herantretens. Wenn wir diese Formulierung des an sich selbst Herantretens genau nehmen, dann bedeutet das, dass wir in uns hineintreten, um an uns heranzukommen. Was will ich damit sagen? Wenn der Mensch mit sich selbst ins Gespräch kommt, das ist ja das, was der Sokrates mit seinem Daimonion meint, mit der inneren Stimme, nicht mit den Dämonen, dann tritt er mit seinem Geist in Kontakt und in Fühlung. Und was dort geschieht, ist ständig kreative Schöpfung von Geist. Gleichzeitig haben wir es an dieser Stelle bei uns selbst und bei vielen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit dem Phänomen der Flucht aus der Verantwortung zu tun. Die Flucht aus der Verantwortung bedeutet, man möchte an einen Punkt kommen, wo man diese kreative Schöpfung los wird, wo ich aus meiner Verantwortung entlassen werde. Dieses Phänomen des Rückzugs aus dem eigenen Leben und des Abstandnehmens aus dem, was wir schöpferisch sind, ist Verlust und ein Gewinn. Der Verlust, das ist die List der Vernunft, die Hegel immer wieder zitiert, bedeutet, dass wir uns selbst verlieren in unserer Kreativität, aber ironischerweise entsteht, paradoxerweise auch, entsteht ein Gewinn auf der anderen Seite, nämlich der Verlust an Verantwortung ist Entlastung vom eigenen Leben. Und Entlastung bedeutet in diesem Sinne Überlassen meiner Schöpfungsaufgabe an andere Personen und andere Systeme. Das ist die Scheidestelle zur zerstörerischen Schöpfung. Und dieses Phänomen haben sie in unserer Kulturgeschichte ständig. Die Tyrannen sind diejenigen, die innerhalb der Polis auf die Entlastung, auf die Entlastungswünsche der Bürger warten und dann die Arme aufhalten und dann sagen sie, legt euch in unsere Arme und wir werden für euch Politik machen, wir werden für euch alles, wir wollen von euch das Beste und euch das Beste nehmen und das ist in dem Fall ironischerweise die Verantwortung. Es ist das Geld, es ist das Leben. Am Ende enden die tyrannischen Übernahmen meistens in katastrophalen Kriegen. Das ist leider Gottes dieses Flüchten aus der Verantwortung und aus der Selbstschöpfung, die führt dorthin, wo wir in die zerstörerische Schöpfung kommen. Also, Ironie der Geschichte, der Kulturgeschichte. Die kreative Schöpfung, die der Mensch aufgibt, wenn er seine Göttlichkeit, seine innere Schöpfungskraft aufgibt, griechisch gesprochen den Eros, wenn er den Eros als die größte Kraft, die Kraft der Liebe aufgibt, dann geht er in die zerstörerische Schöpfung über und das ist dann meistens eben Hass und Neid. Also wir müssen, wenn wir den Übergang von der zweiten zur dritten Moderne diskutieren, den Gegensatz von Weltgeist, Schrägstrich Gott diskutieren, also dieses Schöpfungsthema. Und dieses Schöpfungsthema taucht zunächst an dem Gegensatz von Ding und Existenz auf. Also die Dinge, die wir als Menschen auch sind, wir sind auch ein Menschending, und die Existenz, die in uns west, anwest, mit Heidegger zu sprechen, die existiert, die uns immer wieder herausfordert zu neuen schöpferischen Aktionen. Das ist der Gegensatz. Und dieser Gegensatz, der tauchte dann an der Differenz von Substanz und Substrat auf, beziehungsweise umgekehrt. Zunächst diskutiert Aristoteles das Substrat, das heißt Substrare, das darunterliegende, und dann Osia, die Substanz, das darüberstehende. Und dieses System, das Aristoteles bildet, die Hintergrundfolie für ein Phänomen, das wir ganz schwer fassen können, aber das tatsächlich in unserem Leben ständig vorhanden ist. Nämlich das Phänomen der Sichtbarkeit von Strukturen in symbolischen Handlungen. Also ich werde also auch in dieser Reihe sehr viel sprechen über Ernst Cassirer, der diesen Gedanken der symbolischen Formen und symbolischen Inhalte entwickelt hat, eine eigene Philosophie im 20. Jahrhundert. Und das passt gut zusammen mit den Entdeckungen, die ich selber gemacht habe bei Sokrates über die Entwicklung des Geistes. Und der Fortschritt, den der Kassierer macht, ist, also im Gegensatz zu dem, was ich bisher dargestellt habe, ist, dass er sagt, dass diese Formen und Inhalte sich in symbolischen Handlungen zeigen. Und wenn wir von Symbolen sprechen, wenn Sie so zum Beispiel sagen Haus oder Kathedrale oder wenn Sie sagen Herrscher oder wenn Sie sagen Knecht, Bauer, dann haben Sie immer Bilder im Kopf und die sind von Platon ursprünglich nicht als dynamische Bilder verstanden worden, sondern immer als Eidolons, als Ideen. Symbole haben einen anderen Charakter. Wenn wir uns die Symbole präsent machen, dann sehen wir eigentlich Zusammenhänge und menschliche Bewegungen. Also, wenn Sie Straßenbahn sagen, dann sehen Sie eine Straßenbahn fahren. Und gleichzeitig in dem Symbol der Straßenbahn sehen Sie, dass sie sich bewegt. Und dass hinter dieser Straßenbahn ein Verkehrssystem steckt. Und das ist der Inhalt. Also die Formen, die wir in den Symbolen sehen und mit denen wir handeln, verweisen immer auf einen Inhalt. Und was das Wesen dieser Formen ist, in ihrer inhaltlichen symbolischen Struktur, das ist ein Mysterium immer noch. Zuerst aber müssen wir uns zurückversetzen an den Beginn der zweiten Moderne. Der Beginn der zweiten Moderne, das ist jetzt ein historischer Rekurs. Die zweite Moderne, die beginnt in Italien. Und ich habe Ihnen mit Franz Borkenau dargestellt, dass es in Europa Zwischenzonen gegeben hat, als das Römerreich untergegangen ist. Die Zwischenzonen, die entstanden sind, die reichten von Venedig, der Lombardei, über die Schweiz, über Süddeutschland, über Burgund, Holland bis nach England. In dieser Zwischenzone, in dieser nördlichen Zwischenzone des Untergangs des Römischen Reiches sind tatsächlich Inhalte und Strukturen übernommen worden, zum Beispiel eben die alten Städte. Die sind zwar nicht mehr genauso aufgebaut worden, wie die Römer das vorhatten, aber das ist aber noch das Wenigste. Viel wichtiger ist, dass in dieser Untergangszeit eine Übergangsphase stattgefunden hat. Das ist das, was der Bauer genau ja entdeckt. Die Germanen, als die in das Römerreich einwanderten, die römische Kultur zum Teil kopieren. Das ist was also auch Oswald Spengler am Ende seines Lebens entdeckt hat, ganz im Gegensatz zu seiner Theorie vom Untergang des Abendlandes. Dieses Thema Untergang des Abendlandes schwebt heute bei den Rechten oder bei den Nationalsozialisten so immer noch im Kopf rum. Die sagen, naja, der Oswald Spengler, der hat ja gesagt, das Abendland geht unter und dann muss das Germanenland und dann muss Wotan und diese faschistische Ideologie aufstehen. Dagegen müssen wir uns wehren, weil wir dort eine der größten Zerstörungen unserer Kultur haben. Oswald Spengler ist übrigens nie in die Nationalsozialistische Partei eingetreten, weil er die Nationalsozialisten für Kulturbanausen und für Idioten hielt. Wörtlich. 1936 ist er gestorben. Trotzdem ist die Diskussion um den Untergang des Abendlandes nie stillgestanden. Diese Diskussion ist weitergegangen und das hat einen Grund. Der Grund ist eigentlich ein anderer. Der Grund ist, dass mit den Formen, mit den symbolischen Formen der Städte, der Strukturen, des Straßenverkehrs, alles das, was wir aus dem griechischen und aus dem römischen Imperium mitbekommen haben, gleichzeitig Ideen weitergegeben worden sind. Die Inhalte, die symbolischen Inhalte. Die symbolischen Inhalte sind in der zwei Strukturebenen wiedergegeben worden, also äußerlich in der Stadt und gleichzeitig parallel dazu in den Klöstern. Die Stadt hat eine andere Struktur, eine Eigentumsstruktur, geerbt aus der Antike. Das bürgerliche Eigentum ist, dass der Bürger frei ist. Also damit sind wir bei dem Thema Freiheit. Freiheit und Unfreiheit, was natürlich sofort der Hintergrund ist. Freiheit des Bürgers in der Stadt, das hat in Athen begonnen, war, kein Bürger durfte Sklave sein. Das hat Solon durchgesetzt in der Verfassungsreform. Wenn die Sklaven Schuldsklaven waren, wurden sie freigekauft. Jeder Bürger musste auf der Agora seine politische Meinung äußern und an der Schöpfung von Gesetzen mitwirken. Dieser Gedanke ist wesentlich. Schöpfung von Gesetzen heißt aber im traditionellen Sinn eingreifen in eine geistige Struktur, die man seit der ägyptischen, babylonischen und so weiter Antike als eine Reservation, also ein Reservat der Göttlichkeit angesehen hat. Das müssen Sie sich wirklich immer wieder im Hintergrund behalten. Diese Grundidee des ägyptischen Denkens, dass der Pharao Sohn Gottes ist, Sohn Gottes, also diese Formulierung, die zieht sich auch durch das gesamte Abendland. Dieses pharaonische Denken ist eine Grundstruktur von oben und unten. Dieses ägyptisch-kosmologische Modell zeichnet sich dadurch aus, dass die Ägypter glaubten, dass der Himmel der Sonne und dem Pharao Aton und so weiter gehört. Osiris ursprünglich und dass der Sohn des Pharao Horus eben in der Lage sein muss, die Sonne durch die Unterwelt zu führen. Also Oberwelt ist dann das Diesseits und Unterwelt ist das Jenseits. Diese Grundstruktur hat das Judentum und hat das Christentum und hat auch unser Denken übernommen. Wir denken in dieser Dualität von Licht und Dunkelheit, von Sonne und Nacht und von dem, was in unserem hellen Geist ist und dem, was in unserer Seele, in unserer Psyche als Finsternis ist. Dieses ist eine schwere Hypothek, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil wir die Finsternis der Nacht, des Geistes, diese Nachtfahrt durch unsere Seele als etwas begreifen sollten, was uns gehört, was nicht verschlossen ist. Tod, der kleine Tod, die Nacht, wo ich mich verabschiede aus der Bewusstseinssphäre. Nein, wenn wir lernen, uns der Nacht und unseren Nachtgedanken positiv gegenüber zu verhalten, dann haben wir etwas Großartiges gewonnen. Zurück aber zu dieser Grundstruktur, diesseits, jenseits. Diese Grundstruktur zeigt dann später in dem, was die Differenz von Ding und Existenz ist. Diese Differenz von Ding und Existenz taucht bei Aristoteles als die Differenz von Substrat und Substanz auf. Der große Fortschritt von Platon zu Aristoteles, den Aristoteles vollzogen hat, war der, was der Aristoteles gesagt hat. Die Bewegung des Geistes ist nicht eine Bewegung der Sonne, das ist die Bewegung im Kosmos. Die Bewegung des Geistes ist eine Bewegung im Menschen, und zwar zwischen dem, was er leiblich ist und was er seelisch ist. Leiblich ist er das Substrat, Hypokaimenon nennt sich das, das darunterliegende, und geistig ist er die Substanz, das darüberstehende. Die Differenz von Geist und Materie, also diese Differenz zieht sich auch durch das ganze Abendland hindurch, ist die von Mann und Frau. Aristoteles versteht die Frau als das Darunterliegende und den Mann als das Darüberstehende. Und das, was die Ossia oder was das Wesen ist, ist bei Aristoteles das. Der Spermatikos Logos nennt er das oder wird dann in der Tradition von Aristoteles auch dann formuliert. Sperma, das also das Sperma, der Samen, der göttliche Samen von einem Urgott über göttliche Menschen in die Welt gebracht wird und dadurch auch in die Frau. Und die Frau ist wie der Mann dann nur Erfüllungsgehilfe eines göttlichen Systems. Das heißt, sie haben an dieser Schnittstelle von Platon zu Aristoteles den Übergang von dem äußeren Kosmos in die menschliche Welt und gleichzeitig, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, den Übergang von Geist, menschlichem Geist und Materie, also in seiner eigenen Person. Und wenn wir jetzt Mann und Frau nicht auseinandernehmen, sondern zusammendenken, dann sagt er, dass in diesem Zusammengehen, was wir dann später Liebe nennen, dass in diesem Zusammengehen etwas stattfindet, eine Schöpfung stattfindet, die der Mensch macht, der schöpferische Mensch. Aber das ist das große Mysterium und das große Geheimnis des Aristoteles gewesen, das er eigentlich nur mit seinem Schüler Alexander dem Großen geteilt hat, dass er zu Alexander gesagt hat, diese Einsicht verstehen die Leute nicht, auch wenn sie meine Bücher lesen. Da gibt es einen Brief, wo er dem Alexander das mitteilt, weil der sich aufgeregt hat, war der schon auf seinem Eroberungsfeldzug in Asien und hat dann gelesen, dass die Metaphysik veröffentlicht worden ist. Und dann hat er protestiert und hat an seinen Lehrer geschrieben, lieber Aristoteles, also an den Wortlaut, was machst du da? Du veröffentlichst unsere Geheimnisse, wo du versprochen hast, dass du sie nie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellst. Warum? Weil dort Herrschaft transportiert wird. Wir haben dann später bei Bacon den Satz, Wissen ist Macht. Das wussten die Alten natürlich auch. Und Nichtwissen ist Ohnmacht. Und diese Ohnmacht gehört als die andere Seite zur Herrschaft. Und wenn die Menschen sich zur Ohnmacht bekennen, entlasten sie sich aus und auf dem Wege zur Suche und Erfindung von Wissen. Und auf diesem Suchweg, auf diesem Finden- und Erfindungsweg sind wir ja ständig unterwegs, eigentlich, aber uneigentlich wollen wir damit nichts zu tun haben. Uneigentlich möchten wir sagen, diese ganze komplizierte Welt möchte mich nicht antasten. Ich kann Ihnen versprechen und sagen, aus eigener Erfahrung und aus der Ihren, dass dieses nicht mal ein frommer Wunsch ist, sondern ein idiotischer Wunsch. Idiotes heißt nämlich im Griechischen eigentlich Privatmann, einer, der sich ins Private verabschiedet. Und das waren für die griechischen antiken Demokraten in Athen Leute, die nicht in der Lage waren, für ihre eigenen Interessen einzutreten. Aber das ist noch tiefer. Die Existenz lässt uns nicht los. Sie können sich aus der Welt des Wissens und Nichtwissens nicht verabschieden. Wenn Sie das wollen, müssen Sie Ihr Wissen und Ihre Macht anderen überlassen und dann sind wir bei den Tyrannen. Jetzt zum dritten Schritt, also zu diesem Substrat- und Substanzschritt. Aristoteles hat also als die Grundidee gehabt, der Mensch ist ein Doppelwesen, Zoon politikon, ein politisches Lebewesen. Und das Politische an diesem Lebewesen ist der Geist. Und das Politische ist, dass er Gesetze macht und dass er diese Gesetze im Rahmen der Stadt und nur im Rahmen der Stadt kann er wirklich frei sein. Sie kennen den Spruch, Stadtluft macht frei, der lautet aber über Jahr und Tag. Also es musste ein Jahr und ein Tag vergangen sein. So lange musste der Leibeigene seinem Fürsten entflohen sein in die Stadt und dann war er Stadtbürger und war frei, aber auch verantwortlich für die Stadt. Und es musste Zeit vergehen. Ein Jahr und ein Tag, das ist ein kosmischer Kreislauf gewesen für die alten Menschen. Und in dieser Zeit haben wir heute auch noch so drauf, in einem Jahr werden wir frei sein. In einem Jahr wird man die Verstorbenen vergessen. In einem Jahr wird der Frühling wiederkommen. Heraklit, in einem Jahr ist die Zeit einmal umgewendet. So, das ist also die Grundidee, die hinter diesem einen Jahr steckt. Also ein Jahr und du wirst ein anderes Bewusstsein und einen anderen Geist entwickeln und der Herr muss den Sklaven beziehungsweise den Knecht, der entlassen ist, vergessen. Er muss vergessen seine Herrschaft. Und der in sein neues Leben eintritt, der muss sein Leben akzeptieren und sein neues Leben annehmen und seine neue Verantwortung. Meine Damen und Herren, zurück zur Zeitenwende. Also diese Zeitenwende von der Renaissance oder in der Renaissance, die in der Renaissance stattgefunden hat, die hat es zu tun mit dem Aufstieg der Stadt und in der Stadt mit dem Aufstieg von neuen Techniken, gleichzeitig aber geerbt aus der Antike, was dort an Philosophie gekommen ist. Und aus der griechischen Philosophie ist in die Stadt die Idee Humanitas der menschlichen Freiheit gekommen. Der Mensch ist frei, ja, das ist dann ein Satz von Rousseau, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Die Ketten sind aber im Geiste zuerst und dann erst in ihrer Materialität vorhanden. Die menschlichen Ketten des Mittelalters bestanden im Kloster. Das Kloster war im Gegensatz zur Stadt das zweite Kulturzentrum. Und dann haben sie es übertrieben. In dem Augenblick, wo man alles hat, alle Macht, alles, dann fängt die Korruption an. Und die Korruption in der katholischen Kirche war elementar. Also alles wurde zu Geld gemacht. Der himmlische Platz wurde zu Geld gemacht. Ablasshandel. Man konnte sich den Himmel kaufen. Und dieses ist natürlich nun die Provokation schlechthin gewesen für Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Jesus hat aus der griechischen Philosophie über diesen Einfluss die Idee der Liebe übernommen. Die Idee, dass der Sohn des Vaters ist und dass er selber mal Vater werden wird. Und die Frau ist leider Gottes, die Maria Magdalena, ist dann von der katholischen Kirche auch noch zur Hure gemacht worden. Furchtbar absurd. Trotzdem ist der Grundgedanke, den Jesus aus der griechischen Philosophie übernimmt, jener der Liebe. Liebet den Nächsten wie dich selbst. Das ist das erste Gesetz oder das zweite Gesetz. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott dienen, ist das erste. Das muss er aus der jüdischen Tradition heraussagen. Gleichzeitig spricht er Jahwe als seinen Vater an und jeder hat im Geist seinen Vater. Und findet den Geist in sich als eine Begegnung mit sich selbst vor und diese Begegnung geschieht in der Liebe. Dieses Geschehen in der Liebe ist eine Genesis, eine Schöpfung. Und diese Schöpfung stammt aus dem griechischen Denken. Das ist durch das griechische Denken in die damals jüdische Region Judäas gekommen. Alexander und dann die Römer waren Herren über Palästina. Und dann ist dort faktisch das Christentum inspiriert worden. Das war ursprünglich natürlich eine jüdische Sekte. Aber der Grundgedanke, den das griechische Denken dort hineingebracht hat, war der Gedanke des Eros, der Liebe. Und zwar als ein Schöpfungsakt, als eine innere Auseinandersetzung und eine innere Schöpfung mit dir selbst. Diese innere Auseinandersetzung mit dir selbst kann im Kloster und wurde dann auch im Kloster so betrieben, dass sie im Kloster mystifiziert wurde, dass man im Kloster alles abgegeben hat, um in die Sicherheit des sich nicht mehr um sich selbst kümmern müssen zu kommen und in die reine Spiritualität. Was haben die Menschen dafür abgegeben? Im Klostereingang haben sie ihr Eigentum abgegeben und auch den eigenen Namen. Der eigene Name ist nicht einfach eine belanglose Sache, sondern der eigene Name ist ein Symbol, in dem wir auch eine Familientradition erben. Und diese Familientradition, die an dem Namen hängt. Das heißt, wir haben es mit symbolischen Formen zu tun, die auf geerbte Inhalte gehen. Dass wir Kultur als geerbte Inhalte verstehen, dass wir Kultur erben, aber in dem Augenblick, wo wir die Kultur erben in ihrer ganzen Vielfalt und auch in unserer Familienvielfalt, erben wir einen Schöpfungsauftrag. Sie können die Vergangenheit nicht als Vergangenheit leben, sondern müssen die immer als Gegenwart erfüllen und aus ihr Zukunft machen. Das ist das existenzielle Leben, das ist die existenzielle Grunderfahrung der Menschen. Und jeder, der tiefer nachdenkt über dieses Phänomen, dass er jeden Morgen zur Schöpfung seiner selbst veranlasst ist, muss, wenn er über sich reflektiert, sagen, aha, dann muss ich also in einen Schöpfungsprozess hineingehen, ob ich will oder nicht.